Sie hören Podcast Litteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einem Extra. Himmelbrand. Zum Tod des saarländischen Autors Gerhard Tänzer im August 2025. Ein Gespräch mit Ralf Schock. Gerhard Tänzer wurde 1937 in Nordhausen am Harz geboren. 1955 siedelte er in die BRD über. In Göttingen studierte er Germanistikgeschichte und Kunstgeschichte. Bis 2000 unterrichtete er als Gymnasiallehrer in Saarlouis, wo er am 12. August 2025 starb. Ab 1970 veröffentlichte Gerhard Tänzer Gedichte in Zeitschriften und Anthologien. Seit 1979 publizierte er 11 Gedichtbände, 3 Theaterstücke und 2 Hörspiele. Seine Erzählung Himmelbrand mit Erinnerungen an Jugend und Kindheit ist Thema des folgenden Gesprächs mit Ralf Schock.
Gerhard Tänzer, willkommen in unserer Sendung. Diesen Satz habe ich schon mehrfach gesagt und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Sendungen zusammen gemacht. Wir sprechen heute über dein neues Buch Himmelbrand, Erinnerung einer Kindheit und Jugend, das im Conte Verlag hier in Saarbrücken erschienen ist. Ich habe nichts ahnend natürlich den Prospekt des Verlags geöffnet vor etwa einem halben Jahr. Und zu meiner großen Überraschung habe ich diesen Text dort angekündigt gesehen, dieses neue Buch von dir, und war ein bisschen überrascht, weil du davon nichts erzählt hattest vorher. Wir sind ja doch so eigentlich in einem dauernden, wenn nicht ununterbrochenen, aber doch in einem Kontakt. Und ich erfuhr und erfahre, was du so schreibst, woran du arbeitest und so. Aber von diesem Buch hast du nie einen Ton gesagt. Warum?
Oh, reiner Zufall wahrscheinlich. Ganz unbekannt war der Weg, auf dem ich wandte, wahrscheinlich nicht. Denn vor einem Jahr habe ich sozusagen diese Kindheitserinnerungen in Nuze herausgebracht, nämlich einen Zyklus kleiner Gedichte unter dem Titel »Fischer, wie hoch ist das Wasser?« Eine Zufallsentdeckung von mir. Geschrieben habe ich diese Texte nach der Wende. Also nach dem Mauerfall Anfang der 90er Jahre, als ich zurückgekehrt bin in meine Geburtsstadt, die wiedergesehen habe.
Nordhausen,
ja. Und wenn man dann durch die Straßen läuft, dann werden einem plötzlich Erinnerungen lebendig, an die man gar nicht mehr gedacht hat, von denen man meinte, die wären längst vergessen. Und ich habe also diesen kleinen Zyklus damals geschrieben, zwischen 90 und 95. Ich war damals mehrmals in meiner Geburtsstadt. Und dann habe ich das aber weggelegt in einer Schublade und vergessen. Und wieder ausgegraben, erst vor 2 Jahren so, da habe ich das wiedergefunden. Und habe gedacht, na guck mal an, das sind doch eigentlich ganz schöne Texte, die du da geschrieben hast. Nun sind das, ich weiß es jetzt nicht haargenau, so etwa 20. Und dann habe ich Bilder dazu getan, Fotos von der Stadt vor der Zerstörung, nach der Zerstörung, die sozialistischen Wiederaufbaumaßnahmen und natürlich auch schon die Repression, die ich dann, Jugendlicher geworden, empfand. Und es endet ja mit der Ausreise, dieser Zyklus, und mit der Wiederkehr. Und die Wiederkehr war für mich ja schockierend. Diese zerstörte Stadt, inmitten der Stadt dann Plattenbauten. Wenn man die sah, kam in einem so das Gefühl hoch, das müsste noch mehr bombardiert werden. So schrecklich. Ich war vorgewarnt. Ich habe ja Bekannte dort und die haben also geschrieben, es wird viel schrecklicher sein, als du dir vorstellen kannst. Und so war es auch. Das war das. Aber vorher schon bin ich auf die Idee gekommen, meine Kindheitserinnerungen zu notieren. So etwa vor 10 Jahren. Noch nicht mit dem Gedanken, dass das mal ein Buch würde, sondern einfach nur, um, ich werde ja älter, meine Kindheitserinnerungen festzuhalten. Und habe über die Jahre immer etwas aufgeschrieben. Das, was mir eingefallen ist, das, was sich mir eingeprägt hat. Und zwar also ganz beschränkt auf das, woran ich mich persönlich erinnern konnte. Und hatte dann eine Sammlung von Texten. Das war also flott hingeschrieben, ne? Also nicht poetisch überarbeitet, sondern so, wie es mir eingefallen war. Und da hatte sich erstaunlich viel angesammelt. Ich hatte also mehr Erinnerung, als ich selbst wusste. Und das ist ja dann auch so, wenn man mal anfängt, sich zu erinnern, dann zieht schnell das eine das andere nach sich. Und nachdem sich da also ein Packen Papier angesammelt hatte, habe ich gedacht, eigentlich könnte man das in eine Form bringen. Und dann fragt man sich, wie. Und ich habe gedacht, ich bin ja nun auch fortgeschrittenen Alters, wenn einer das aufschreibt von der Familie, bin ich das. Und habe also gesagt, gut, ich will so schreiben, dass es eine Erinnerung an meine Eltern wird, auch an meine Großeltern. Denn wenn ich das nicht erzähle, erzählt es niemand mehr. Die Frage ist dann wieder, wie macht man das? Und da gibt es natürlich, ich bin ja nicht ganz unbelesen, Schriftsteller, die ihre Kindheit beschreiben und ihre Eltern und dabei oft ihre Eltern in die Pfanne hauen. Das waren also Nazis oder Kleinbürger und die Erziehung war schrecklich und das wollte ich nicht. Und habe also gedacht, wie erzählst du von denen? Dann gibt es Schriftsteller, die setzen von deren Geburt an ein und erzählen also, wie sie sich verliebt haben und geheiratet haben und wie sie ihren Beruf ergriffen haben. Davon weiß ich natürlich auch einiges. Nur habe ich gedacht, was sie damals empfunden haben in der Politik, als sie sich kennenlernten, wie sehr sie verliebt waren, das weiß ich ja alles nicht. Und habe also gesagt, das will ich nicht. Ich will nicht fantasieren. Und habe dann angefangen mit der Heirat der Eltern. Das kenne ich natürlich auch nur vom Hörensagen, ich war ja noch nicht dabei. Aber die Geschichte ist wohl, da ich sie von verschiedenen Seiten gehört habe, authentisch. Und irgendwann komme ich dann dazu und auch mein Bruder. Und ich habe dann versucht darzustellen, wie verhalten sich meine Eltern in dieser nationalsozialistischen Zeit und in der Kriegszeit und schließlich auch danach. Ich habe mich da jeder Wertung enthalten, sondern ich habe nur geschrieben, was sie machen. Oder was sie machen müssen, wenn mein Vater etwa Soldat wird. Das war ja unfreiwillig. Das Ergebnis ist natürlich, dass ich auf diese Weise auch viel über mich, über meine Kindheit schreibe. Und wie die Eltern da natürlich mitgewirkt haben. Und je größer ich werde, umso selbstständiger werde ich. Und dann treten die etwas zurück. Aber gedacht war es eigentlich, so vom Ansatz her, als eine Geschichte meiner Eltern.
Gerhard, du hast schön und viel erzählt, was du getan hast, was du tun wolltest. Und bevor wir weiter über dieses Buch reden, bitte ich dich einfach anzufangen mit dem Lesen.
Ja, kann ich gern. Ich muss im Grunde mit der Stadt einsetzen. Es beginnt ja mit einer Stadtbeschreibung.
Nordhausen.
Nordhausen, die Stadt wird nicht genannt. Die wird das ganze Buch über nicht genannt, ist aber geografisch erschließbar. Durch die Straßennamen, durch die Orte, die drumherum liegen. Ich habe den Stadtnamen mit Absicht ausgespart.
Warum?
Ich habe es auch mit anderen Personen gemacht. Aus einem Motiv heraus, ich habe die Person, etwa meine Schulfreundin, nicht mit Namen genannt. Ich habe auch den Parteisekretär, der mich misshandelt hat, nicht mit Namen genannt. Also ich habe die Guten, an denen ich hänge, und die Bösen, die ich gehasst habe, anonym gelassen.
Aber zwischendurch erwähnst du Namen, und zwar zu meiner großen Überraschung auch Namen vielleicht sogar von Nebenfiguren, von Nebenpersonen,
ja.
Pfarrern zum Beispiel, Lehrern. Was mich gewundert hat, dass du deren Namen noch erinnerst.
Ach, das Erinnern war kein Problem. Ich habe sie reingebracht, etwa den Englischlehrer, der uns vor dem Abitur die amerikanische Unabhängigkeitserklärung auswendig lernen lässt, als eine nachträgliche Bewunderung für seinen Mut. Und den Geschichtslehrer Holz gleichermaßen, der uns die Gewaltenteilung, die der Montesquieu vorschreibt, wiederholt hat. Mit der Lehre, wenn die Gewalten nicht voneinander getrennt sind, entsteht eine Diktatur. Das fand ich von denen so toll, das vor dem Abitur zu machen. Und es war auch wahrscheinlich nicht ohne Risiko für die. Und weil sie so mutig waren, mussten sie auch genannt werden.
Das gehört sich auch so. Ja. Die Stadt Nordhausen, du sagst, du hast deine Freundin nicht genannt, du hast auch diese üblen Kerle nicht genannt, die dir übel mitgespielt haben. Und die Stadt Nordhausen, gehört die eher zur Kategorie der Freundin oder gehört die eher zur Kategorie der übel Mitgespielten?
Mein Empfinden ist ambivalent. Ich bin ja in der Stadt aufgewachsen. Und es war eine zerstörte Stadt, eine einzige Trümmerlandschaft. Die Stadt ist ja zu 90% zerstört worden. Schlimmer als viele andere. Es stand ja nur noch der Außenkreis. Das ganze Zentrum war Ruine.
Warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich?
Gab es da bestimmte Anlagen oder Industrien?
Nein,
oder?
Nein. Ja, die Anlagen waren am Rand. Die sind auch nicht kaputt gegangen. Es war, wie man so früher gesagt hat, ein Terrorangriff. Dahinter stand, neben der Stadt, so etwa 10 Kilometer entfernt, war ein Konzentrationslager, das Lager Dora, insbesondere bei den Franzosen heute noch gut bekannt. Und dort wurde die V2 produziert. Die hatten also einen Kalksteinberg ausgehöhlt, bombensicher. Und da waren die Zwangsarbeiter drin und waren im Grunde misshandelt. Die kamen nicht raus. Die blieben Tag und Nacht in diesen Stollen und produzierten. Und manchmal gab es Sabotage. Das wusste ich als Kind nicht, deswegen habe ich das auch nicht geschrieben. Aber manchmal gab es Sabotage. Und dann wurden 3 oder 5 oder 10 von denen rausgegriffen und aufgehängt. Draußen auf dem Lagerplatz und die Arbeiter konnten das dann sehen. Das ist so die eine Erinnerung. Diese Ingenieure, die wohnten in der Stadt. Und vielleicht ist sie deswegen in Schutt und Asche gelegt worden. Das sind die Briten, die die Stadt vernichtet haben. Sie wollten diese Ingenieure wahrscheinlich töten. Und es kommt noch hinzu, Adolf Hitler hatte den Harz zur Festung erklärt. Und die Stadt Nordhausen lag ja nun unmittelbar am Harzrand. Und auf der anderen Seite lag Halberstadt, auch mit einer Rüstungsindustrie. Und die Briten haben dann beide Städte in Schutt und Asche gelegt. So kann man es sehen. Wir, die Einheimischen, haben es nicht mehr begriffen. Der Krieg war fast rum und die Amerikaner waren wenige Kilometer von der Stadt entfernt mit ihren Panzern. Und wir haben immer gedacht, das hätte nicht mehr sein müssen. Aber die Briten haben nun mal anders gedacht.
Du hast eben gesagt, bestimmte Fakten hast du als Kind nicht gewusst und deswegen hast du sie auch nicht reingeschrieben in das Buch. Warum sozusagen dieser Purismus der Perspektive, warum hast du dir verboten, spätere Erkenntnisse als Erwachsener, auch als historisch Interessierter, in die Beschreibung deiner Kindheit mit einfließen zu lassen?
Ich wusste das zu der Zeit noch nicht oder nicht so genau. Ich habe ja eine Menge Bücher gelesen über die Stadtgeschichte, über die Zerstörung, über die Bombenstrategien. Und als ich klein war, war das eben eine zerstörte Stadt. Und der Sinn der Zerstörung ist mir fremd geblieben. Ich habe also wirklich gedacht, wie so von der Nazizeit her, und nachher die DDR-Sozialisten haben das ja aufgenommen, denselben Ausdruck, Terrorangriff. Und das war es für mich auch. Zudem komme ich, wenn ich das geschrieben hätte, ins Reflektieren. Und das wollte ich ja auch nicht. Ich schreibe ja die Kindheitserinnerung, die Jugenderinnerung. Und der Leser soll sich dabei denken, was er Lust hat. Ne?
Okay, dann beginne.
Ich muss also da ein bisschen vor dem ersten Text, den ich lesen will, einsetzen. Meine Eltern waren von ihrer Konfession sehr evangelisch und katholisch. Mein Vater evangelisch, meine Mutter katholisch. Und meine Mutter kam von einer Familie, die aus dem Eichsfeld in die Stadt zugezogen war. Und das Eichsfeld war eine katholische Enklave inmitten dieses protestantischen norddeutschen Meeres. Und die hatten sich nur erhalten können, weil sie miteinander heirateten. Und jetzt kommt eben die Katastrophe. Eine Tochter will einen Protestanten heiraten. Das ist natürlich ein schwerer Tabubruch. Und auf der anderen Seite, die Evangelischen waren, wie soll man sagen, überzeugte, wenn nicht gar fanatische Lutheraner. Sie führten die Reformation zurück auf die ersten Jahre. Luther war auch mehrmals in der Stadt. Und darauf waren die unerhört stolz. Es gab also jedes Jahr eine Martinsfeier mit Aufmärschen der Chöre der Stadt und Posaunenmusik und Predigt.
Übrigens auch noch zu DDR-Zeiten?
Am Anfang nicht, nein. Das war dann weg.
Aber dann wieder?
Nicht in dem Maße, ein bisschen gefeiert haben sie es. Aber so dieses Öffentliche, also einen ganzen Platz füllen mit religiösen Gesängen und Posaunenmusik, das war weg. Naja, es gab also Streit zwischen den Familien. Und keine Seite wollte nachgeben, bis dann eben doch die Braut. Und das kann ich lesen. Über sich gebracht hätte der Bräutigam vielleicht doch den Schritt vor den Altar mit den ihm fremden Zeremonien, wenngleich ihn die Vorstellung katholischer Kinder geschreckt haben mag. Da drang im Sommer 1935, als die Brautleute das kirchliche Aufgebot sich bestellen wollten, eine Horde braun Uniformierter mit Hakenkreuzbinden an den Armen in das katholische Pfarrhaus am Dom. Die warfen den Dechanten Hunstiger seine Treppe hinunter und führten ihn durch die Straßen der Stadt mit Bespucken und Schlägen bis in das Gefängnis am Sieghof. Dem wollten sie zeigen, wie zu predigen sei in der Kirche und dass ein SA-Mann, wenn auch durch eigene Hand ums Leben gekommen, einen Anspruch habe auf den letzten christlichen Segen. Und einmal in Fahrt verfuhren sie gleicherweise mit dem Kaufmann Bacharach, jüdischen Glaubens, und den Viehhändler Selig warfen sie in den Neptunbrunnen am Kornmarkt inmitten der Stadt, bevor sie auch ihn in den Sieghof brachten zur Schutzhaft. Da schien es dem Bräutigam doch geraten, bevor sie in solche Gesellschaft gerieten, die evangelische Kirche zu wählen. Das war dann vielleicht auch der Gedanke der Braut mit der heimlichen Hoffnung, dass, wenn ihre Kinder katholisch getauft werden würden, sie zurückkehren könne in den Schoß ihrer Kirche und ihrer Familie. Das zieht ja also die Exkommunikation nach sich. Und man sieht hier an diesem Beispiel, dass die Juden verfemt waren und die Katholiken. Die machen das sozusagen in einem Aufwasch. Der Sieghof ist also ein Gefängnis und sie führen den Dechanten mit Schlägen und Bespucken durch die Straßen und mit den Juden machen sie es genauso. Es sind Parias. Die Juden natürlich viel schlimmer, aber an der zweiten Stelle kommen die Katholiken.
Ja, ich glaube, es hat vielleicht noch einen anderen Grund. Nicht nur Parias, das sicher auch, oder Parias, sondern ich glaube, dass die Resistenz in den katholischen Milieus grundsätzlich größer war gegen den Faschismus als in protestantischen Milieus.
Ja, natürlich. Gegen die Katholiken geht es natürlich nicht aus rassistischen Gründen, sondern aus dem religiösen Widerstand heraus.
Man will deren Institutionen zerschlagen.
Ja, ja. Mhm. Die Katholiken haben ihren Papst. Das ist ihr Chef. Und die brauchten keinen anderen. Ihre Erlösung lag auf der kirchlichen Seite und nicht auf der nationalsozialistischen durch einen Führer.
Ja. Gerd, ich habe noch eine Frage zu diesem Text, und zwar zu dem Anfang des Textes. Ich lese ihn nochmal vor. Über sich gebracht hätte der Bräutigam vielleicht doch den Schritt vor den Altar mit den ihm fremden Zeremonien und so weiter und so weiter. Eine in Anführungszeichen normale Satzstellung wäre, der Bräutigam hätte vielleicht doch den Schritt vor den Altar mit dem ihm fremden Zeremonien über sich gebracht. Du hast das umgestellt. Das ist sowieso sehr häufig bei deinen Texten in diesem Buch so, dass du eine sehr ungewöhnliche Wortstellung für die Sätze gewählt hast. Warum ist das so? Und ich glaube, du hast mir sogar angedeutet einmal in einem Gespräch, das war noch viel extremer. Und der Verlag hat das so ein bisschen gemildert mit deinem Einverständnis.
Ja, das ist wahr. Ich ziehe zuweilen das Verb vor. Das heißt, ich kriege, wenn man so will, eine englische Grammatik anstelle der deutschen. Das hat aber den Vorteil, dass die Betonung sich ändert. Und ich hebe irgendetwas, sei es nun das Verb oder sei es ein Objekt, um das es geht, mehr heraus. Und das war der eine Grund. Und der zweite Grund ist ein sprachliches Empfinden von mir. Es sind ja Sequenzen, die inhaltlich sehr dicht miteinander verwoben sind. Und mich hat da der Rhythmus bewegt, der Sprachrhythmus, wie sich so eine Sequenz durchliest. Das war am Anfang viel extremer. Ich habe hier ja Punkt und Komma. In der ursprünglichen Fassung lief die Sequenz ohne Punkt zumindest mit Komma bisweilen durch.
Hattest du einen Zeilenbruch, wie bei, du hast ja auch solche großartigen Palando-Gedichte früher geschrieben, wo es sozusagen auch ein ähnlicher Prosatext eigentlich sich dem Leser darbot, aber du hast eine Lesehilfe durch den Zeilenbruch gegeben. Hattest du das bei diesem Manuskript auch so gemacht?
Es kommt in der Tat von den Gedichten her. Wenn man meine Gedichte liest, ob die kurzen, ob die längeren, die sind immer ein einziges Satzgefüge. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich mittendrin mal einen Punkt gemacht habe. Sondern es sollte ein Zusammenhang sein. Und das hatte ich hier ursprünglich auch. Und der Verleger hat gesagt, das kann man nicht lesen. Und dann habe ich also diese Satzgefüge aufgelöst. Aber im Prinzip ist doch weitgehend möglich beibehalten. Und ich habe mittlerweile Rückmeldungen von Lesern. Die stolpern bisweilen über diese vorgezogenen Verben, aber sie gewöhnen sich dran und dann merken sie es nicht mehr.
Doch, man merkt es. Aber ich finde, es unterscheidet diese Texte von einer, in Anführungszeichen, normalen Prosa, dadurch, dass sie ein bisschen hervorgehoben sind. Pathetisch wäre schon viel zu viel, aber sie sind ein bisschen sonderbar. Man achtet auf bestimmte Sachen, so wie du das auch sagst, dass zum Beispiel ein nachgestelltes Objekt oder so plötzlich eine Betonung bekommt, die es in einer normalen Satzstellung niemals bekommen hätte. Also ich konnte mich nicht dran gewöhnen, aber nicht jetzt im schlechten Sinne, sondern eigentlich, ich habe mich immer gefreut, wenn so ein Satz kam, weil man wird sozusagen durch den Duktus des Satzes auf bestimmte Akzente geführt oder an bestimmte Akzente geführt, die du offenbar setzen wolltest. Also ich habe diese Irritation als sehr fruchtbar empfunden.
Gut, so sollte es ja auch sein.
Gerhard, lies einen weiteren Text aus deinem Buch, Himmelbrand.
In der Geschichte geht das dann weiter. Ich setze also ein mit der Heirat der Eltern, die ich natürlich vom Hörensagen kenne. Vielleicht dazu ein Wort zur Erzählhaltung. Es sind im Grunde zwei Erzählhaltungen da. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel gesagt, wenn man von zwei Erzählern sprechen würde, aber es läuft so in die Richtung. Zum einen erzähle ich die Kindheitserinnerungen und bleibe da auch in der Perspektive des Kindes. Und zum anderen kombiniere ich aber diese persönliche Geschichte mit der Stadtgeschichte, die zunächst mal fleißig die Nazis wählt und dann total zerstört wird. Und hinzu kommt die Geschichte der deutschen Teilung, die Verhandlungen der Siegermächte, das Dichtmachen der deutsch-deutschen Grenze. Und das wusste das Kind ja zunächst nicht. Das heißt, ich habe einen zweiten, geschichtsgelehrten Erzähler. Und diese Ebenen sind dann miteinander verwoben, mal mehr, mal weniger. Und ja, das ist dann auch in den einzelnen Sequenzen spürbar. So, ich bin also sozusagen geboren und es geht also weiter. Das Kind konnte seinen Willen mit Worten bekunden und von sich reden in der ersten Person, als der Machthaber des Reiches am 1. September 1939 auf die Polen zurückschießen ließ, wie er sich ausdrückte in seiner Rundfunkrede an das deutsche Volk. Sie habe geweint, sagte meine Mutter in späterer Zeit. Die deutschen Christen aber, im Besitz aller evangelischen Gotteshäuser der Stadt, läuteten über eine Woche eine Stunde lang täglich die Kirchenglocken nach dem Niederwurf Polens und im Jahr 1940 noch einmal, aber nur an einem einzigen Tag, nach dem Fall von Paris. Da wurde mein Bruder geboren im Mai und getauft auf den Namen Joachim, ein jüdischer Name, Jehova hilft auf, der ging durch als der Name eines in den Geschichtsbüchern gerühmten preußischen Reiteroffiziers. Meinem Vater wurde von seinem Betriebsführer vorgeschlagen, sein Gehalt aufzubessern, verbunden mit beruflichem Aufstieg, in der polnischen Stadt Lodz, die nun zum Deutschen Reich gehören und Litzmannstadt heißen sollte, nach einem von dem Machthaber verehrten General. Da konnten meine Eltern nachlesen im Lexikon, dass diese Stadt bekannt sei für ihre Textilindustrie und einen großen Teil Juden in der Einwohnerschaft. Denen errichteten die Sieger ein Ghetto. Worüber hätte mein Vater Buch geführt dort, spezialisiert auf die Ein- und Ausgänge von Branntwein? Das habe ich ihn niemals gefragt. Das Wort für die Stadt in der Ferne blieb mir im Gedächtnis nach den elterlichen Disputen am Abendbrottisch, in deren Folge mein Vater seinen Vorgesetzten erklärte, er traue sich nicht, umzuziehen in ein ihm fremdes Land mit Frau und zwei kleinen Kindern, eines davon gerade erst in der Wiege. Das sahen sie ein, und im August schickte ihm die Wehrkreisbehörde den Einberufungsbefehl. Der verwandelte ihn in einen Matrosen der Kriegsmarine in einem Ort, wo bald die Elbe ins Meer fließt, der hieß Glückstadt. Das ist ja eine ironische Sache. Ne? Er wird eingezogen und der Ort, wo er hin muss, heißt Glückstadt. Ja. Als ob er da nun in sein Glück führe.
Ja. Ich wollte noch auf was anderes raus. Du sagst, meine Mutter, mein Bruder, aber du sagst am Anfang, das Kind. Scheust du dich selber als zweijähriges Kind, als ich zu bezeichnen?
Das kommt ja dann. Ich habe lange darüber überlegt, wie ich mich zum Ich-Erzählenden bringe. Und ich habe ja die Heirat der Eltern und da bin ich ja nicht dabei. Und dann wird das Kind geboren und dass dieser Säugling ich bin, weiß ich ja im Grunde auch nicht. Und dann habe ich also mir gedacht, wenn das Kind seinen Namen nennen kann und von sich reden in der ersten Person, dann bin ich es. Und das ist natürlich eine Stelle, die man als Bruch empfinden kann. Vielleicht aber auch ein Übergang, der kein Aufsehen macht.
Mir hat's eingeleuchtet, ja, dass du einerseits von dem Kind redest und andererseits von deiner Mutter. Ja. Denn wenn du von seiner Mutter oder so geschrieben hättest, das wäre sehr umständlich gewesen. Man hätte sich gefragt, wer ist denn da jetzt gemeint und was ist denn da los? Aber es leuchtet mir ein, du sagst, das Kind, du warst noch nicht ich. Mit 2 Jahren ist man wahrscheinlich noch nicht ich. Kein Ich?
Da wird man so ungefähr.
Da wird ja, man's erst. Und dann aber meine Mutter und mein Bruder.
Ja, ja.
Gerhard, wir müssen jetzt ein bisschen strategisch vorgehen. Du hast von diesen etwa 130 Geschichten, nehme ich an, so etwa werden das sein. Du hast so vielleicht 10 oder 12 ausgesucht. Wenn wir in diesem Tempo weitergehen, was sehr angenehm ist, dass wir so langsam und gründlich uns unterhalten, aber dann sind wir am Ende der Sendung im Alter von 5 Jahren von dir. Aber diese ganz für mich sehr spannenden Geschichten, die mit deiner Schulausbildung zusammenhängen, auch mit deinem Weggang aus der DDR, auch mit dem, was du dann später in dem Kalibergwerk erlebt hast, das kommt alles noch. Mein Vorschlag wäre, dass wir vielleicht jetzt einen kleinen historischen Sprung machen und irgendwo vielleicht bei dem 16-Jährigen oder so landen, der diese Konfrontation mit diesen jungen protestantischen Christen erlebt und von dem eine Entscheidung abverlangt wird.
Ja, es muss natürlich der Bombenangriff dabei sein. Das ist ja der Trauma all der Leute, die das miterlebt haben.
Ja, und ich erinnere mich, dass dieser Bombenangriff auf deine Heimatstadt schon in deinem allerersten Gedicht Band Hier und Anderswo 1978 Du erinnerst dich, dass wir uns damals durch diesen Gedichtband kennengelernt haben, denn ich war sozusagen vom Schriftstellerverband damals beauftragt, das Buch zu lektorieren, und das war eine sehr angenehme Arbeit damals mit dir. Ja. Das ist über 35 Jahre her. Aber als ich diese Passage gelesen habe in deinem neuen Buch, war mir sofort das Gedicht wieder in Erinnerung gekommen, das damals in diesem Band hier und anderswo genau über diesen Bombenangriff damals auch schon von dir geschrieben worden ist.
Ja. Gut, ich könnte also fortfahren, wie wir so in einen Bunker rannten, wo wir dann da mit anderen Frauen und Kindern im Dämmerlicht saßen und auf die Entwarnung warteten. Und wir liefen da durch die Körnerstraße, wo das dann eine schöne Erinnerung an meine Großmutter gibt. Die Körnerstraße hieß so, weil sie einen Dichter und Freiheitskämpfer gegen die Franzosen zu ehren hatte. Von dem konnte mir meine Großmutter ein Gedicht vortragen. Das begann mit den Worten: Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen. Und das waren im Grunde schon die deutschen Städte. Ich lese was von dem Bombenangriff.
Jetzt kommt dieser Text, ja, genau.
Es passiert Ostern. Genauer gesagt an dem Tag nach Ostern. Um 4 Uhr nachmittags, einen Tag später, überbrachte die Royal Air Force ihr Ostergeschenk. Wir liefen gleich nach dem Sirenenüberheul aus dem Haus, um uns in den Bierkeller zu bergen. Da tropfte vor uns Feuer vom Himmel. Sie flogen die Stadt an von unserer Seite und steckten ihr Ziel ab. Meine Mutter riss meinen Bruder und mich in das nächstbeste Haus und die Kellertreppe hinunter zu anderen Frauen und Kindern. Über unseren Köpfen ein helles Pfeifen, das dunkler wurde bis in ein Krachen hinein, und dann Schlag auf Schlag. Wir lagen schon auf dem zitternden Boden, als ein Knallen das Kellerfenster zerschlug. Eine Luftmine, dachten wir später, von den Flugzeugbesatzungen Cookie genannt, süßer Keks, der uns übersprühte mit Splittern aus Glas. Die Luft ein Nebel aus Staub, meine Mutter, auf den Knien mit den anderen Frauen, schrie immer wieder, mit ihnen, Vater unser, der du bist im Himmel. Dann wurden die Einschläge allmählich leiser. Um 4.25 Uhr, nach ihrem eigenen Eintrag, hörten die Briten auf. Das Dröhnen der Flugzeuge war noch nicht völlig verstummt, als meine Mutter meinen Bruder und mich aus dem Haus zog und wir an Bombentrichtern vorbei dem Stadtrand zuliefen, sodass wir, als ein Tiefflieger über uns hinbrauste, uns warfen zwischen die Grabsteine des Judenfriedhofs und dann wieder in den klebrigen Acker neben der Leimbacher Chaussee, bis wir endlich weit draußen den Hügel der Windlücke erklommen und hinter uns blickten. Wo die Stadt lag, war Feuer und Rauch. Dann ist die Frage, ob wir diese Sequenz über meinen Großvater da weglassen, der Kürze wegen.
Ja, ich würde es eher weglassen und würde, wenn du einverstanden bist, aber du stellst deine Texte vor, nicht ich. Ich würde jetzt gerne auf diese Sache da mit der jungen Gemeinde kommen.
Ich hätte gerne natürlich vorher meine schwarzhändlerische Mutter noch drin gehabt.
Die nehmen wir jetzt rein. Seite wie viel ist das nochmal? Seite 54, glaube ich. Ja, das haben sie wohl damals alle gemacht, Schwarzhandel. Das erinnere ich auch aus Erzählungen aus meiner Familie.
Ja. Ich lasse den ersten Satz weg. Meine Mutter verlegte sich auf den Schwarzhandel mit Branntwein. Den erhielt sie von einem Bekannten meines Vaters in der von den Bomben verschonten Brennerei Uley, 120 Reichsmark die Flasche. Für die zahlten sie in Halle und Leipzig 400. Aber der Bauer in Hammer wollte kein Geld für seine Kartoffeln, sodass sie einen Pelzmantel eintauschte für ihre Geschäfte. Sie hätte ihn gerne behalten. Für den konnte der Bauer Butter entbehren und für einen kleinen persischen Teppich sogar eine Wurst. Manchmal blieb meiner Mutter der Kornbranntwein aus, sodass wir das trockene Brot auf den heißen Ofen legten. Da war es nicht mehr so klunzig und schmeckte nicht mehr so bitter. Bei den Stromsperren am Abend sangen wir in der Adventszeit bei Kerzenlicht, leise rieselt der Schnee, und lasst mich ein, ihr Kinder, es ist so kalt der Winter. Aber wir mussten nicht frieren, Für die Kohlen im Keller sorgten die Russen im Haus. Zu Heiligabend schickte meine Mutter meinen Bruder und mich in die Küche. Und als sie uns rief, stand in der Stube auf einem Tischchen ein kleiner geschmückter Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen und mit einem Holzschiff darunter, in dem saßen kleine blaue Matrosen. Das hätten mein Bruder und ich nicht zu träumen gewagt. Und der Christbaumständer war einmal eine Tellermine gewesen.
Ja.
So.
Gerd Henze, ein sehr einschneidendes Erlebnis, von dem du mir vor vielen Jahren schon mal bei einem Abendessen erzählt hast, war die junge Gemeinde in Nordhausen. Was war das für ein Zusammenschluss und was hast du mit denen zu tun und wie hast du darüber in deinem neuen Buch geschrieben?
Also zu tun hatte ich mit denen gar nichts. Ich war ja katholisch erzogen und die junge Gemeinde war die evangelische Jugendorganisation, ein frommer Verein. Nun galt aber, der Staat wollte nur eine einzige Jugendorganisation haben, nämlich die staatlich erwünschte, die Freie Deutsche Jugend. Und sie haben sich also aufgerafft, im Jahr 1953 diese junge Gemeinde der evangelischen Kirche zu vernichten. Und da noch relativ viele Jugendliche in dieser jungen Gemeinde waren, von den Protestanten, war das gar nicht so einfach. Gut, das haben sie dann so angefangen. Sie haben dieser jungen Gemeinde in Berlin ein Waffenlager untergejubelt und sie zu Revanchisten und Konterrevolutionären erklärt. Und dann ergab sich eine große Kampagne über das ganze Land und die Zeitungen hatten dann Schlagzeilen, diesen Handlangern der Imperialisten und dieser Revanchisten im Westen müsse das Handwerk gelegt werden. Und das ging dann in die Schulen. Und wir hatten dann eine Vollversammlung der FDJ, der ich auch Mitglied war. Das ergab sich zwangsläufig, das war mein junger Pionier und dann wurde man automatisch in diese FDJ überführt. Eine Gesamtverwandlung in einer Nebenspielbühne des Stadttheaters, wo eine Menge Leute reinpassten. Und das war dann eine Art Schauprozess. Das war ein Podest und da war dann ein Offizier der kasernierten Volkspolizei und der Parteisekretär und der FDJ-Sekretär der Schule. Und dann kam es erstmal zu einer allgemeinen Anklage, diese Waffenfunde und die bereiten die Konterrevolution vor. Und dann haben sie einen früheren Mitschüler von mir, der auf der Einheitsschule, Grundschule würde man heutzutage sagen, in eine Klasse gegangen war, den holten die nach vorn und klagten ihn an. Und vielleicht wieder erwarten, gab der keine Schulderklärung ab, sondern der wehrte sich. Der sagte, wir waren das nicht, die in Nordhausen schon gar nicht und er habe davon nichts gehört. Und dann wurde dem natürlich Lüge vorgeworfen, sei ja ganz offensichtlich. Und wir wurden also aufgefordert, den per Handabstimmung von der Schule erstmal aus der FDJ auszuschließen. Und das war gleichbedeutend mit dem Ausschluss aus der Schule. Und ich saß in der ersten Reihe und war erstmal ganz erschreckt und ganz erstarrt. Und dann gab es Tumult und ich habe mich also umgedreht. Und ich sah, die Leute hatten nicht die Hand gehoben oder nur wenige. Und dann schrien die trotzdem die Mehrheit und schrie das Volk wieder, nein, das glauben wir nicht. Und dann wurde ein Blatt in jede Reihe gegeben. Ja oder nein, Rauschmurf oder nicht, da sollten wir unterschreiben. Und das war natürlich eine peinliche Situation. Da hatte ich nun das Blatt. Und natürlich wollte ich nicht unterschreiben, dass er rausflog. Hätte ich nun aber meinen Namen auf die andere Spalte geschrieben, dann hätten sie von mir schriftlich gehabt, ich bin der Freund des Konterrevolutionärs. Das wollte ich auch nicht. Und dann habe ich also das Blatt dann so mit spitzen Fingern weitergereicht. Und das war dann das Fatale am Ende. Sie hatten auf diese Weise ihre Mehrheit. weil sich solche Leute wie ich dann nicht getraut hatten, da ihren Namen preiszugeben. Und der ist dann auch rausgeflogen und ist wohl dann in den Westen gegangen. Und mich hat das getroffen. Ich ende ja die Passage symbolisch, katholisch wie ich war. Ich gehe da im Nebel nach Hause und als ich an der Gastwirtschaft Akte vorbeikam, krähte irgendwo ein Hahn. Und ich hatte da durchaus im Gedächtnis, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Ja. Und dann gibt's.
Ich war voll Scham.
Ja.
Am nächsten Tag ging dasselbe in der Klasse weiter.
Das bitte ich dich jetzt zu lesen.
Ich lese das übernächste.
Ah, okay.
Ja. In der Klasse ging es also weiter. Da kam der Klassenlehrer und las uns eine Resolution vor, wo wir die junge Gemeinde verdammten. Es kam aber kein Name mehr drin vor. Also es war unpersönlich. Und da habe ich nochmal gedacht, ich käme davon. Ich saß in der letzten Bank. Und dann standen die alle auf, so vor mir, bis mein Nachbar und ich noch da saßen. Und der Klassenlehrer da vor uns stand und uns still und traurig anguckte. Und dann sind wir auch aufgestanden und haben auf diese Weise unsere Zustimmung signalisiert. Nun gut, das war allgemein und im Grunde nicht so gefährlich. Das Problem hatte ich dann am darauffolgenden Tag. Da hatten sie mich persönlich beim Wickel. Am darauffolgenden Tag, mitten im Unterricht, wurde ich einbestellt in das Büro des FDJ-Sekretärs. Hinter seinem Schreibtisch zurückgelehnt, zeigte er sich zufrieden mit der eindeutigen Position, die wir eingenommen hätten in der Klasse 10a2 gegenüber den verblendeten Handlangern der Kriegstreiber jenseits der Grenze. Und sprach mich an als ein Mitglied der römisch-katholischen Kirche, nach seinem Wissen, und wünschte dessen Meinung zu lesen über die junggemeindlichen Umtriebe in einem Artikel der Wandzeitung der FDJ auf dem Treppenabsatz. Die Tageszeitung druckte unentwegt Stimmen aus dem Volk, die irgendeine Maßnahme der Regierung begeistert begrüßten oder nach einer Bestrafung einer Person verlangten, die als ein Schädling erkannt war im Staat. Ich hatte dergleichen für fingiert gehalten bisher, aber nun sollte die Reihe an mir sein. Und ich erklärte, ich fühlte mich zu einem derartigen Beitrag ganz außerstande, da mir eben als einem Katholiken die junge Gemeinde, abgesehen von ihrem Namen, völlig unbekannt sei. Da konnte er mich auf die Meldungen in Rundfunk und Presse verweisen. Ich aber wollte niemand verdächtigen hier in der Stadt und gar an der Schule. Und als ich nach halbstündigem bedrängendem Zureden noch immer auf diesem Standpunkt beharrte, erhob er sich mit der Mahnung, ich solle mir meine unentschlossene Haltung gegenüber dem Klassenfeind doch sehr sorgfältig überlegen. Ich ging auf den Schulhof hinaus und war, allein auf dem weiten Platz, durchtost von nur einem Gedanken, ich dürfe nicht bleiben in solchem Staat. Ja. Es ist das erste Mal, dass ich gedacht habe, ich muss da weg. Denn wenn man das macht, also ich hätte mich ja breitschlagen lassen können, wenn man das macht, so habe ich damals gedacht, ich weiß es bis heute, zu was bringen sie dich dann noch? Ja. Gut, dann kommt aber der Aufstand des 17. Juni und ich hatte Angst gehabt, was dann folgt, ob sie mich von der Schule schmeißen oder nicht.
Ja.
Und dann hatten sie aber andere Sorgen.
Vielleicht erzählst du das auch besser, damit wir nachher noch zu diesem Kalibergwerkstext kommen. Du wurdest dann sozusagen wegen deiner Studienplanung und Pläne befragt und du hast bestimmte Ideen geäußert, was du gern wolltest. Vielleicht erzählst du es selber.
Naja, gut, wir hatten am Radio natürlich die Nachrichten, ne? Die Demonstration in Berlin und ein Minister, der die Demonstranten beruhigen wollte. Und wir hatten da große Hoffnungen. Demokratie, Wiedervereinigung. Und hatten im Stillen gehofft, die Westmächte schreiten da ein. Das kam aber nicht. Und die Russen nahmen die Betriebe, die in der Stadt an den Streiks teilgenommen haben, dann umstellt und die Arbeiter zur Arbeit gezwungen. Und dann kam die Verhaftungswelle. Da gibt es den Mann namens Rexrath, der schon gegen die Nazis gekämpft hatte und von denen ins Gefängnis gesteckt worden war. Und er hatte eine Resolution eingebracht in seinem Maschinenbauwerk mit 16 Forderungen an die Regierung. Und dafür hat er 8 Jahre Zuchthaus gekriegt. Und da waren die Hoffnungen natürlich dahin. Wir wussten, die Wiedervereinigung kommt nicht. Und mit der Demokratie wird es auch nichts. Ja, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Ich kann also lesen, was du da ausgesucht hast, wo die mich in die kasernierte Volkspolizei schaffen wollen. Und dann kommt das Bergwerk. Aber das müssen wir vielleicht nicht.
Also mich hat diese Bergwerksbeschreibung sehr mitgenommen. Ja? Ja. Du bist ja da knapp dem Tod entronnen. Und wenn du einverstanden bist, dann bitte ich dich, diesen Text auf Seite 139, jedenfalls den ersten Teil davon, zu lesen, wo du das schilderst.
Also das Bergwerk.
Seite 139, ja.
Ja, ja. Vielleicht ein Wort dazu. Vor dem Abitur waren die Werber zur Volkspolizei da, kaserniert, also es war ja im Grunde eine Armee. Und dann hatten sie mich ja beim Wickel als FDJ-Mitglied. Und da gibt es diese Statuten, bereit zur Verteidigung der Heimat und des Friedens. Und da habe ich natürlich gesagt, ich kenne das alles. Und dann kriege ich ja das Angebot, studieren zu dürfen, mit Offizierslaufbahn verbunden. Und ich habe gedacht, wie komme ich da raus? Und dann, das habe ich vorher beschrieben, war ich mal auf einer Harzwanderung, hatte Geologiestudenten kennengelernt in einer Jugendherberge. Und die hatten gesagt, sie reisen vielleicht auch in fremde Länder. Dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich schön. Und dann habe ich da gesagt vor dieser Kommission, und das Schlimme war ja, da war eine Stenotypistin, die schrieb alles mit, was man sagte. Geologie. Und das machte die stocksauer. Sie hatten für Ingenieurwissenschaften und Medizin ein Angebot, aber für Geologie nicht. Und dann kommt eben dieser Satz, den der Parteisekretär sagt. Aber nach einigem Hin und Her fragte der Parteisekretär dann doch, ob ich denn sicher sei, die Reifeprüfung so zu bestehen, dass mir die Zulassung gewährt werden könne zu solch einem Studium.
Eine Drohung.
Das war eine Drohung, ja. Und ich denke auch, es ist dabei nicht geblieben, dass ich keinen Platz an der Uni Jena gekriegt habe, hängt damit zusammen. Denn, was ich später also erfahren habe, die führten eine Kaderakte und machten Minuspunkte. Und ich hatte ordentlich welche. Ich hatte Verwandte in Westdeutschland, Minuspunkt. Ich hatte 3 Onkel und Tanten in Amerika, ein kapitalistisches Ausland, Minuspunkt. Ich hatte mich der Wehrwerbung verweigert. Minuspunkt.
Naja, und dieses Studium, dieses Geologiestudium, das ist ja auch nicht das, was die eigentlich von dir wollten. Auch noch ein Minuspunkt.
Naja. Und dann kommt ja dieses Kuriose. Ich bewerbe mich ja dann, weil ich Geologie da gesagt hatte, auch für Geologie. Weil ich dachte, wenn du es schon mal gesagt hast, kommst du vielleicht damit durch. War aber nicht so. Dann habe ich mich für Markscheidekunde an der Bergakademie Freiberg beworben und das ging auch nicht. Aber vorgeschlagen haben sie mir ein Studium, um Werksleiter zu werden. Und das bedeutete natürlich die Hälfte Politik. Und da geht's dann mit mir im Bergwerk bergab.
Das war so ein Praktikum, das du da machen
musstest. Das war ein Jahr Praktikum, ja.
Im Kalibergwerk?
Ja, das wäre aus Kalibergbau, da war ich. Dann hätte Kupferbergbau gefolgt und dann Kohle. Und das war schwere Arbeit. Und nebenbei sollte ich ja dann noch mich gesellschaftspolitisch bewähren. Und dazu ist es nicht gekommen. Und das bedeutete, die Tür zu schlug, durch die ich wollte. Ja. Denn ich hatte ja gedacht, Du gehst erstmal an die Bergakademie Freiberg, Markscheide Kunde. Und dann nach zwei Semestern vielleicht kannst du nach Jena zurückschleichen und machst deine Geologie. Nun war ich aber gar nicht in der Markscheide Kunde, sondern in diesem, heute würde man sagen, Wirtschaftsingenieurstudium mit großem Anteil politischem Unterricht. Und dann erwarten die ja von mir, oder genauer gesagt von dem FDJ-Sekretär des Bergwerks, einen Bericht. Und ich hatte nichts. Nichts. Und damit konnte ich die Zulassung zum nächsten Bergwerk einfach vergessen. Das war rum. Und dann kam eben die Ausreise.
Aber diesen einen Text, den solltest du doch noch lesen. Der dritte Lebensabschnitt.
Gut. Also ich bin da im Bergwerk, erst bei einem Hauer, musste da Löcher in die Wand hacken, was ich nicht gut konnte. Und schließlich, der dritte Lehrabschnitt führte mich in einer Arbeitsbrigade an der Schremmmaschine, einer rotierenden Scheibe, die sich durch den Berg fraß. Die Luft voll Salzstaub, der reinigte mir täglich die Nase. Ich schob die leeren Hunde, das sind die Namen der Loren da unten. Ich schob die leeren Hunde ans Förderband und die vollen hinter die elektrische Lok, hier gab's eine, und fädelte die Loren ein und aus an dem Zugseil der Hauptstrecke. Da musste ich aufpassen, dass ich das Seil in die beiden Wagenösen zugleich einklinkte, sonst begänne die Lore zu hüpfen. Aus der halbdunklen Tiefe hinter unserer Strecke rollten unentwegt Hunde heran. Einmal stieß der Lokführer einen durchdringenden Schrei aus, dass ich vom Gleis einen Schritt auf ihn zutat, und im selben Augenblick knallte eine beladene Lore gegen die, die ich gerade eingeklinkt hatte. »Platt wie eine Briefmarke«, sagte er, »wär ich geworden.« Ich sagte nichts, obwohl er mir gerade das Leben gerettet hatte.
Ja, Gerhard Tänzer, bis hierhin vielleicht. Du hast dieses Buch, diese Erinnerungen, jemandem gewidmet.
Meinem Sohn.
Und hat er das schon gelesen?
Er hat das gelesen, er hat das dreimal gelesen. Er kriegt gar nicht genug davon. Als ich geschrieben habe, habe ich ihn mir auch als den Leser vorgestellt. Ich erzähle es ihm, wie es gewesen ist. Denn meine Generation stirbt ja so allmählich aus. Und wenn wir das nicht erzählen, dann gibt's keinen mehr.
In Lesung und Gespräch hörten Sie den saarländischen Autor Gerhard Tänzer. Sein Gesprächspartner war Ralf Schock. Tänzers Buch Himmelbrand ist im Saarbrücker Conte Verlag erschienen.